Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute bei uns. Ukraine, ein bisschen Waffenstillstand. Wir sprechen darüber mit dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Und Syrien, ist den neuen Machthabern dort zu trauen? Fragen an den Erzbischof von Homs. Herzlich willkommen bei unserem Mikrofon, Stefan Kempis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein Land im Ausnahmezustand. Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands im Schwarzen Meer bleibt die humanitäre Lage in der Ukraine dramatisch. Die Menschen dort kämpfen mit Verlust, Angst, Entbehrungen. Ein bisschen Hoffnung bleibt ihnen immerhin.
Russland und die Ukraine haben nach dreitägigen Friedensgesprächen in Saudi-Arabien einer Waffenruhe im Schwarzen Meer zugestimmt. Diese Nachricht hat neue Hoffnung geweckt, dass ein erster Schritt in Richtung Frieden möglich sein könnte. Doch während diplomatische Verhandlungen laufen, bleibt die Realität in der Ukraine weiterhin von Leid, Angst und Entbehrung geprägt. Daniel Vella vom Jesuitenflüchtlingsdienst GRS hat kürzlich die West- und Südwestregionen der Ukraine bereist. Obwohl Lviv, Tschernowitz und Transkarpatien nicht direkt an der Front liegen, sei der Krieg allgegenwärtig, sagt sie gegenüber Radio Vatikan und erläutert:
I'd just like to quote the words of a Greek Catholic bishop, Theodor Matsapoulas.
Bischof Theodor Matsapula brachte es auf den Punkt. Als Teil des ukrainischen Volkes fühlen wir den Schmerz der Familien und Gemeinden, die der Angehörigen verloren haben. Wir haben fast täglich Beerdigungen von Soldaten in unseren Kirchen. Überall würden Bilder, Gedenkstätten und Friedhöfe an die Toten erinnern. Es ist seltsam, einen Krieg zu betrauern, der noch andauert. Neben der Trauer gibt es eine allgegenwärtige Angst. Männer fürchten sich davor, zum Kriegsdienst eingezogen zu werden, während Millionen Menschen ihre Heimat verlassen haben, entweder um sich dem Militärdienst zu entziehen oder um Schutz zu suchen. Besonders schwer wiegt die Trennung der Familien. Eine Caritas-Mitarbeiterin sagte mir, es ist, als wäre in jeder Familie eine Bombe explodiert. Ehemänner, Väter und Söhne sind an der Front, auf der Flucht oder in Sicherheit, während die Frauen zurückbleiben und ihre Familien mit ungewisser Zukunft versorgen. Mit 3,7 Millionen Binnenvertriebenen steht die Ukraine vor einer gewaltigen Herausforderung. In Transkarpatien, einer der sicheren Regionen, ist jeder vierte Einwohner ein Flüchtling. Diese Zahlen sind vergleichbar mit Ländern wie mit dem Libanon, der weltweit die meisten Geflüchteten pro Kopf aufnimmt. Trotz aller Not bleibt die Kirche ein Zufluchtsort für die Menschen. Sie bietet nicht nur materielle Hilfe, sondern auch psychologische und spirituelle Unterstützung. Projekte wie das von den Jesuiten betriebene Zentrum Space of Hope helfen den Angehörigen von Soldaten, und die Caritas sowie GRS betreiben Notunterkünfte, Suppenküchen und Bildungsangebote. In einem GRS-Schutzhaus in Lviv können Mütter, Großmütter und Kinder endlich einmal aufatmen, bevor sie sich dem schwierigen Alltag stellen müssen. Während der Krieg weitergeht, schwindet die internationale Hilfe. Hilfsorganisationen warnen vor Spendenmüdigkeit. Dabei wird die humanitäre Krise nicht mit dem Krieg enden, sie könnte sogar noch schlimmer werden. Trotz aller Schwierigkeiten gibt es Zeichen der Hoffnung. Die Menschen selbst sind die größte Quelle der Hoffnung. Vella erzählt von Pater Mihailo, einem ukrainischen Jesuiten, der das ganze Land bereist, um Seelsorge zu leisten. Sein Glaube gibt ihm die Kraft, auch an die Front zu gehen. Dann ist da Ludmilla, eine Mutter, die durch den Krieg ihr Zuhause und zuvor bereits ihren Mann an den Krebs verloren hat. Ihr Sohn braucht dringend Operationen, doch sie gibt nicht auf. Solange man lebt, ist es nicht das Ende, sagt sie mir. Die Menschen in der Ukraine sehnten sich nach Frieden, einem Frieden, der gerecht und dauerhaft sei. Sie hofften, ihr Land nach dem Krieg wieder aufbauen zu können, dass Geflüchtete zurückkehren und dass sie nicht gezwungen sein werden, ihre Ressourcen aufzugeben. Doch sie wissen auch, sie können es nicht allein schaffen. Sie hoffen, dass die Welt mit ihnen hofft, dass die Welt in Solidarität mit ihnen steht. Diese Unterstützung ist entscheidend.
Stand in solidarity with them. This external support is so very important.
So Vella vom GRS Flüchtlingsdienst. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
3 Monate nach dem Sturz des Assad-Regimes kommt es in Syrien weiter zu Gewalt und Racheakten, vor allem in den Gebieten der Alawiten. Das sagte der Erzbischof von Homs, Jacques Murat, jetzt in einem Interview mit uns von Radio Vatikan.
Anfang März war es bei einer Militäroffensive, der Anschläge von Assad-Anhängern vorausgegangen waren, zu Massakern gekommen. Dabei wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 1600 Zivilisten getötet. Die meisten von ihnen waren Alawiten, also Angehörige der Gemeinschaft, aus der abgesetzte Präsident Bashar al-Assad stammt. Fragt man Erzbischof Murat, ob man mit solchen Massakern rechnen musste, antwortet er: Leider ja. Schon seit Beginn dieser großen Umwälzungen werden wir Zeugen zahlreicher Gewalt- und Racheakte. Ich habe auch den Eindruck, dass all diese Gewalt geplant und vorbereitet war. Wir haben versucht, auf Versöhnung zu setzen und nach vorn zu schauen. Aber das war schon anders geplant. Es tut mir leid, aber das ist die Realität. Nun hat es der Rebellenführer Ahmed al-Sharaa, ein früherer Islamist, seit der Einnahme von Damaskus nicht an Schalmeienklängen fehlen lassen. Doch der Erzbischof von Homs, der 2015 mehrere Monate lang von Terroristen des Islamischen Staats in deren Hochburg Raqqa als Geisel gehalten wurde, warnt vor allzu großem Optimismus. Beim Vorgehen gegen die Alawiten seien, wie er bestätigt, auch einige Christen getötet worden. Aber diese Menschen wurden nicht getötet, weil sie Christen waren, sondern weil sie in den Vierteln oder in den Gebieten der Alawiten lebten. Es handelte sich nicht um eine direkte Verfolgung. Es ist nicht dasselbe wie gegen die Alawiten. In diesen Tagen haben die früheren HTS-Rebellen eine Übergangsverfassung für Syrien vorgestellt, in der das islamische Recht weiterhin als die wichtigste Quelle für Recht und Justiz bezeichnet wird. Der Text, der 5 Jahre gelten soll, enthält auch ein Bekenntnis zu Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit sowie zu den Rechten von Frauen. Zugleich legt er aber fest, dass der Staatschef immer ein Muslim sein muss. Ich denke, dass die Mehrheit des syrischen Volkes diese neue Verfassung nicht gut heißt. Sie entspricht nicht den Erwartungen des Volkes. Nach all den Jahren des Leidens und des Krieges, von welchen Freiheiten oder welcher Demokratie ist da die Rede? Das Land war fast 50 Jahre sozusagen unter Verschluss. Das wünscht sich jetzt etwas anderes. Weder Muslime, noch Christen, noch Alawiten, noch Ismailiten, noch Kurden, noch Drusen. Niemand ist mit dieser Verfassung einverstanden.
D'accordo con questa Costituzione.
Wenn Jacques Murat eine Verfassung texten könnte, dann würde da anderes drinstehen als in der von al-Sharaa unterschriebenen.
Prima cosa, noi vogliamo.
Zunächst einmal, dass in Syrien die Menschenrechte gelten. Die individuelle Freiheit ist eine heilige Regel. Beenden Sie die Massaker und erlassen Sie ein Gesetz, das die Todesstrafe verbietet. Wir wollen die Früchte der Demokratie anfassen können. Nichts von alledem ist in der Verfassung verankert. Es ist nicht akzeptabel, dass ein Land wie Syrien unter der Macht einer einzigen Person lebt. Es gibt zwar ein Parlament, Minister, eine Regierung, aber alles unterliegt der Verantwortung des Präsidenten. Wir bräuchten Gewaltenteilung im Land, ein unabhängiges Parlament, eine unabhängige Regierung, eine unabhängige Armee, eine unabhängige Justiz. Nur so könnte ein Land wie Syrien mit all seiner Schönheit, seiner Vielfalt und seinen Gemeinschaften ein Leben in Respekt für alle führen.
Per rispetto tra tutti, se no non si può.
Nach Jahren des Krieges ist Syrien wirtschaftlich und sozial am Boden. In den letzten Monaten gab es verschiedene internationale Konferenzen, um dem Land zu helfen. Der Erzbischof von Homs hofft vor allem auf ein Ende der Sanktionen und auf Finanzhilfen.
Da tanti anni
Seit vielen Jahren warten wir darauf, dass die Versprechen eingehalten werden. Es gab so viele Beschlüsse, Millionen und Abermillionen von Euro und Dollar für das syrische Volk bereitzustellen. Wenn die alle eingehalten worden wären, dann gäbe es keine einzige hungernde Familie im Land.
Una famiglia che vive affamata.
Murat kennt die Vorbehalte in den Geberländern. Früher habe es geheißen, das Assad-Regime stehle die humanitäre Hilfe, die für die Menschen bestimmt war. Heute könne man noch nicht sicher sein, ob unter der neuen Regierung die für Syrien versprochenen Gelder, zum Beispiel aus Europa, wirklich bei den Menschen ankommen.
Ma la realtà che tutto il popolo siriano.
Aber die Realität ist, dass die einzige Anlaufstelle für das syrische Volk, auch für Muslime und andere Gemeinschaften, die Kirche ist. Jeden Tag helfen wir so vielen Menschen in Not, sei es mit Lebensmitteln, Medikamenten oder anderen Dingen. Wir alle haben in den Jahren des Krieges und des Elends sehr gelitten. Die Syrer waren noch nie ein Volk, das um etwas bittet. Sie betteln nicht. Sie arbeiten alle und tun es gerne. Unsere Würde ist ein wichtiges Gut. Aber wir fragen uns, warum wir in einem Land, in dem es Öl gibt, nicht genug haben, um zu heizen, oder warum es kein Benzin gibt, um mit dem Auto zu fahren, oder warum wir unter den ständigen Stromausfällen leiden. An einem Tag haben wir vielleicht 2, höchstens 4 Stunden lang Strom. Das ist kein normales Leben. Die Frage der Hilfe durch die internationale Gemeinschaft muss also gut durchdacht und konkretisiert werden. Es ist notwendig, mit konkreten Bedürfnissen wie Krankenhäusern und Schulen zu beginnen und diejenigen auszubilden, die die Gesellschaft leiten und organisieren sollten.
Per organizzare la vita sociale, la società.
Absolut zentral erscheint ihm eine Lockerung der internationalen Sanktionen gegen Syrien. Die EU hat Ende Februar beschlossen, einige der Maßnahmen gegen das Land in den Bereichen Energie, Verkehr und Bankwesen auszusetzen. Man werde die Entwicklung im Land aufmerksam verfolgen, um zu beurteilen, ob man weitere Wirtschaftssanktionen einstellen kann, so die hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, Kaja Kallas.
Senza togliere i sanzioni.
Ohne die Aufhebung der Sanktionen können wir noch nicht einmal einen kleinen Schritt vorankommen, sagt Erzbischof Murat dazu. Es ist wichtig und notwendig, dass die internationale Gemeinschaft nachdenkt und sich die Frage stellt, warum haben wir die Sanktionen damals verhängt und warum halten wir sie heute noch aufrecht? Wir werden niemals zu einem legitimen, gerechten Frieden gelangen, wenn wir nicht den Mut haben, konkrete Punkte anzusprechen, um ein echtes Resultat zu erzielen. Das heißt übersetzt, die EU sollte den Sanktionshebel nutzen, um al-Sharaa und seine Mannen auf konkrete Verbesserungen für die Lage der Minderheiten im Land zu verpflichten. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Pilger der Hoffnung. Dieses Motto hat Papst Franziskus für das heilige Jahr 2025 gewählt. Meine Kollegin Stefanie Stahlhofen hat mit dem Autor Christian Busemann gesprochen, der keinerlei Pilgererfahrung hatte, als er losging. Er brauchte eine Auszeit und entschied sich, nach Assisi zu pilgern, der Stadt, die seinem verstorbenen Vater sehr wichtig gewesen war. Und dabei fand Busemann auch zurück zum Glauben.
Die eine Ebene ist die einer Vater-Sohn-Geschichte und die zweite Ebene ist meine Glaubensgeschichte. Das Buch handelt jetzt von der Reise, von den Pilgern von Florenz nach Assisi. Auf der einen Seite ist es dann ein Einfinden, ein Erkennen, ein Orientieren in Assisi und Finden von Freunden meines Vaters, die ich dann getroffen habe hier. Und auf der anderen Seite ist es ein wieder zu meinem Glauben zurückfinden, der viele Jahre in der Zeit von Familiengründung über Arbeit wirklich weggerutscht ist, der nie ganz weg war, der dann aber mit den Pilgern Stück für Stück zurückkam.
Ist das Buch auch als Pilgerführer geeignet?
Da braucht man tatsächlich noch ein bisschen mehr. Es ist keine Routenbeschreibung. Es ist schon eine Beschreibung der Etappen, die man gehen kann. Es gibt ja unterschiedliche Variationen des Franziskuswegs. Ich bin den nach den Ochsenkühns gegangen. Und wenn man aber jetzt den Weg gehen will, dann ist dieses Buch sicherlich eine gute, unterstützende Literatur und gleichzeitig ist es für Menschen interessant, die überhaupt sich mit dem Gedanken irgendwie anfreunden, den Franziskusweg zu gehen, weil man doch sehr viel erfährt, was es für eine Strecke ist und wie anspruchsvoll sie ist und wie viel Freude sie macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. In Hamburg hatten wir eine Pilgermesse, da wurden die unterschiedlichen Pilgerwege vorgestellt. Und da war doch ein großes Interesse für den Franziskusweg, weil den hatten viele gar nicht auf dem Zettel. Und als sie dann hörten, man läuft auch mal alleine, man ist da gar nicht immer nur im Pulk und abends kann ich immer einkehren und ich kann gut essen und dieses italienische Leben genießen, das hat doch viele angesprochen.
Jetzt haben wir 2025 ja ein heiliges Jahr, das Papst Franziskus unter das Motto Pilger der Hoffnung gestellt hat. Und natürlich sind gerade zum heiligen Jahr auch alle besonders eingeladen, nach Rom in den Vatikan zu pilgern, zur heiligen Pforte. Natürlich kann man das dann auch gut zu Fuß tun. Warum sollte man das?
Das sollte man auf jeden Fall machen und das am besten in Verbindung mit Assisi, indem man von Florenz nach Assisi läuft, dort erst eine Zeit verbringt, das Buch dann vorher gelesen hat und dann nach Rom weiterläuft. Das ist meine Empfehlung.
Sie sind ja auch noch weiter nach Rom. Der Weg von Assisi dann weiter nach Rom, wie war der?
Der war mit sehr viel Demut verbunden, denn es war, glaube ich, unter allen Bedingungen die schlechtesten, die ich jemals hatte. Es hat komplett durchgeregnet, wirklich täglich. Es war zu einer Zeit, als die Heizung in den Hotels nicht angeschaltet wurden. Das heißt, es war ja nun schon Mai. Man sagte, ist es doch jetzt warm genug? Und ich kam halt abends wirklich plitschnass jedes Mal an. Das waren eine richtige Anstrengung. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und es gab wirklich erst zum Ende der Reise, kurz vor Rom, wurde es mal so 2-3 Tage besser. Und bis dahin war es tatsächlich wirklich ganz, ganz anstrengend. Und gleichzeitig war es wieder, das war es auch schon im ersten Teil, das Zusammensein mit Menschen, die dir auf dem Weg begegnen, die aus ganz anderen Welten kommen, mit denen du doch ganz viel teilst, mit denen du doch so eng bist, weil alle im Glauben miteinander sind. Und das hat dann diese Reise so besonders, trotz der widrigen Umstände gemacht. Also dann doch wieder mit einem ganz großen Gewinn am Ende für mich oder mit einer ganz starken, wunderbaren Erfahrung.
Das passt doch dann ganz gut zum Heiligen Jahr, das Motto Pilger der Hoffnung, oder?
Ja, ich finde, dass Pilgern immer viel mit einer Hoffnung in Verbindung bringt, allein nur dadurch, dass du losgehst mit einem Gedanken. Selbst wenn du das nicht tust, machst du dort Erfahrungen, die dir ganz viel Kraft geben und aus denen heraus eine Hoffnung entsteht.
Das war der Autor Christian Busemann im Interview mit Stefanie Stahlhofen. Das Buch Easy nach Assisi ist im Goldmann Verlag erschienen und kostet ca. 10 Euro. Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempis. Machen Sie es gut. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.